Wir sind wieder im Philipperbrief, Kapitel 2, waren dort angelangt im Vers 6. Ich lese, um den Zusammenhang zu bekommen, Verse 5 bis 11. Das ist so eben da, wo Paulus das Opfer Jesu beschreibt und uns als Christen vor Augen führt und sagt, so wie Jesus gehandelt hat, so wie Jesus gesinnt war, so sollen auch wir gesinnt sein. Und das bezieht jetzt insbesondere sein Leben als Opfer darzubringen. Sich nicht an erste Linie zu stellen, an die erste Stelle zu stellen, sondern sich zurückzustellen. Wir könnten sagen, eine generelle Aufforderung zur Demut, zu zeigen, Jesus war demütig, Jesus war selbstlos, wir sollen das auch sein. Das ist also der Grundgedanke. Wir haben ja gestern gehört, in den Versen 1 bis 4 fordert er die Gemeinde auf, nicht in Zwietracht, sondern in Eintracht zu leben. Einer achte den anderen höher als sich selbst, finden wir auch dabei. Und dann eben diese Verse, die uns das Beispiel Jesu vor Augen malen soll. Also Philipper 2, Abvers 5. So seid nun unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und in der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und die auf Erden und die unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wir haben uns gestern auch etwas angeschaut, die Verse 5 und 6. Also erst einmal, wir sollen gesinnt sein, wie Jesus gesinnt ist. Wir sollen auch dem entsprechen, der Stellung, die wir als Christen haben. Dann wird betont, dass Jesus Gott ist. Ich habe darauf hingewiesen, dass es für Gestalt verschiedene Begriffe gibt, die dort benutzt werden. Einmal Morphe und einmal Schema. Der Begriff Morphe bezeichnet den unveräußerlichen Charakter einer Person. Also das, was jemand im tiefsten Wesen ist, hingegen Schema ist das Äußere, was sich verändert. Ich habe es verglichen mit dem Menschen, der als Persönlichkeit immer derselbe ist, als Junger und als Alter, also dieses Ich, was wir kennen, das ist dasselbe, aber das verändert sich in der äußeren Form. Wir sehen anders aus, je nachdem, in welcher Lebenslage wir uns befinden. Und hier wird gesprochen, Jesus hat diese göttliche Morphe, also dieses göttliche Wesen, das ist ihm unveräußerlich. Und zwar auch da, wo er auf der Erde lebt. Ich habe gestern noch darauf hingewiesen, dass diese Erkenntnis für uns ebenfalls wichtig ist, die hier geäußert wird, dass Jesus nämlich ganzer Mensch und ganzer Gott ist. Ich habe darauf hingewiesen, dass wenn wir die Göttlichkeit Jesu fallen lassen, wir zwar einen Menschen haben, der uns nahesteht, aber letztendlich einen ohnmächtigen Menschen, der eben nicht mehr kann als wir, weil er nur Mensch ist. Hingegen, wenn wir Jesus nur als Gott erkennen, dann fehlt gerade diese Nähe, diese Liebe, diese Entäußerung, die Demut, die Jesus gezeigt hat. Dann haben wir manchmal den Eindruck, Gott ist weit entfernt, er versteht uns nicht, er schwebt irgendwo Kilometer über uns. Also wir brauchen beides. Wir müssen erkennen, er ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. Und hier fängt Paulus damit an, indem er die Göttlichkeit Jesu betont. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Auch das mit dem Raub habe ich schon erklärt gestern. Ich habe gesagt, dieses Wort Raub ist eigentlich jetzt, kann man nicht nur als Raub übersetzen, sondern als raffen, an sich ziehen, rasch ergreifen. Also etwas bedeutet das Wort auch. Und da haben wir jetzt auch überlegt, was das in diesem Zusammenhang bedeuten kann. Sind ja dazu gekommen, Jesus hat es nicht nötig, dem nachzugehen. Er weiß, dass er das sowieso ist. Er ist sich dessen sicher. Er hat es auch nicht unrechtmäßig sich angeeignet. Aber wir merken eben, es war für ihn nicht so wichtig, dass seine Liebe nicht größer wäre. Seine Liebe zu den Menschen zu kommen und eben auch menschlich uns gleich zu werden. Und das ist dann Vers 7, da wollen wir jetzt hier weitermachen. Und wir könnten sagen, Vers 7 ist eine Kurzzusammenfassung der Weihnachtsgeschichte. Also wenn ihr jetzt schon einmal dabei zu überlegen seid, welchen Bibeltext könnt ihr für Weihnachten benutzen, für eine Predigt, falls ihr dann dran seid, dabei, das wäre auch einer, auf dem man vielleicht sonst nicht so häufig steht, denn hier steht ja, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das wäre genau das, was zu Weihnachten passiert. Gott aus dem Himmel, Jesus, der beim Vater lebt, entäußert sich selbst, nahm menschliche Gestalt an, eben erstmal die von einem kleinen Baby, wurde auch äußerlich so erkannt. Entäußerte, das heißt, er stellt seine eigenen Interessen zurück.
Er gibt einen Teil seines Vorteils auf, mit dem er lebt. Natürlich erstmal die himmlische Herrlichkeit. Wir können uns ja gar nicht vorstellen, wie das ist. Noch viel besser als ein Urlaub in Brake, nicht? Im Himmel. In der ewigen Gegenwart Gottes. Keine Schmerzen, kein Hunger, keine Müdigkeit, keine anderen Menschen, die einen ärgern, gar nichts. Alles super im Himmel. Und da stellt er seine eigenen Interessen zurück, um sich für uns als Menschen uns gleichzustellen, um uns zu helfen aus unserer Situation. Hier merken wir, da steht ja auch wieder, da seid so gesinnt, wie Jesus gesinnt war. Also auch hier die Herausforderung, gib einmal etwas von deiner eigenen Bequemlichkeit auf, von deinem eigenen Vorteil auf, den du hast. Darin kann sich die Liebe zu den Menschen zeigen, die du vorgibst zu lieben. Die Ungläubigen oder auch die Gläubigen der Gemeinde, wenn wir uns für die einsetzen. Also, sondern entäußerte sich selbst. Das heißt, er, wenn er jetzt Mensch geworden ist, dann heißt das, nicht, dass er sündig geworden ist. Da ist sicherlich ein Unterschied. Er ist äußerlich uns gleich geworden. Deshalb steht da ja auch, er ist als von der Erscheinung her als Mensch erkannt worden. Das spezielle Wort, was hier erwähnt wird, meint nicht den Zustand, sondern meint das, was man äußerlich sieht. Da wird hier jetzt auch noch Erscheinung, genau das Begriff Erscheinung, das ist das andere Wort, für, was ich erwähnt habe, im Gegensatz zu Gestalt, also Gestalt ist Ewige, was da übersetzt wird, ist Morphe, hier ist der Begriff Schema, das heißt, dem äußeren Anschein nach sieht er ganz wie ein Mensch aus, das, die Form, die er vorübergehend angenommen hat, ist so. Und vorübergehend meine ich jetzt nicht wie ein Theater, sondern könnte ich sagen, auch so wie ihr im Moment aussieht, das ist eine vorübergehende Form. In 10 Jahren seht ihr auch anders aus. Und vor 10 Jahren habt ihr auch anders ausgesehen. Das ist ein Teil unserer Persönlichkeit, aber der verändert sich ständig. Und genauso für Gott war das eine Phase, jetzt als Mensch hier auf der Erde zu leben. Das war ganz ernst, aber es war nicht dieser dauerhafte Persönlichkeitskern, der da ist. Also das wird hier beschrieben von diesem Schema, also diese veränderliche Gestalt, die war für die Zeit, als er hier auf der Erde gewesen war, vollkommen menschlich gewesen. Übrigens auch der Begriff entäußern, den ich jetzt versucht habe, etwas zu deuten, also sich selbst aufzugeben. Dieser Begriff wurde häufig gebraucht. Kenun ist der griechische Begriff dafür, für entleeren. Ein Gefäß bis auf den Grund ausschütten. Und damit soll gesagt werden, er hat alles abgegeben, alles weggegeben. Er hat nicht nur noch eine eiserne Reserve für sich behalten vom Himmel. Also wenn es mir mal zu viel wird, dann gehe ich in den Himmel und ruhe mich dort aus. So nicht, sondern alles weggegeben, um ganz ernst zu machen mit dem Menschsein. Wie gesagt, in seinem inneren Wesen ist er immer noch Gott, das ja. Aber all die äußeren Annehmlichkeiten und Vorteile hat Jesus fallen lassen dafür, da als Herausforderung für uns. Warum hat er das getan? Wir könnten ja sagen, er hätte doch auch irgendeinen anderen Weg der Erlösung finden können. Er hätte ja nicht Mensch werden müssen, er hätte doch in seiner Ewigkeit bleiben können. Und manchmal stellen Leute auch die Frage. Und ich habe darauf hingewiesen, dass ja nur im christlichen Glauben solch ein Weg gegangen wird. Alle anderen, die Muslime, die Hindus, die Buddhisten, die Schamanisten und so weiter, die kennen so etwas in der Weise nicht. Die Frage möchte ich auch kurz an euch stellen. Was denkt ihr, warum war es nötig, dass Gott die Herrlichkeit verlassen hat und auf die Erde gekommen ist? Also sich entäußerte widersteht, also sein ganzes Göttlichkeit, beziehungsweise seine göttlichen Vorteile, die er im Himmel gehabt hat, fallen gelassen hat. Warum war das wohl notwendig? Entschuldigung? Aha. Und warum ist das Opfer nicht möglich, dass Gott das direkt im Himmel macht? Also ich provoziere jetzt, ich frage einfach mal nach, so, ja. Ja. Also dann hast du den Eindruck, wenn Gott das nur vom Himmel aus machen würde, dann wäre immer so eine gewisse Distanz. Wir hätten den Eindruck, der kann mich in meiner Situation gar nicht verstehen. Da bin ich als einfacher Mensch und habe Zweifel. Dann denke ich, ja gut, Gott im Himmel, der hat ja keine Zweifel. Nicht? Oder ich nerve mich über meine Kinderarbeitskollegen oder Ehepartner und dann sage ich, ja, das hat ja Gott nie erlebt. Der ist ja nie so gewesen. Im Himmel ist ja alles vollkommen oder so. Ne? Also hier, um den Menschen richtig verstehen zu können, ihm nahe kommen zu können, das könnten wir sicherlich sagen, das ist uns verständlich. Das können wir, das ist ja so ähnlich, als sagen wir mal, du bist jetzt in einer Arbeitssituation, bist sehr im Stress. Vielleicht, hier sind ja einige, die sind Lehrer. Nicht? Manchmal sind Lehrer ja im Stress in der Schule und dann kommt vielleicht einer und der sagt, ja, Lehrer, die haben es doch gut. Die haben ein halbes Jahr Urlaub, die arbeiten jeden Tag nur die Hälfte der Zeit, müssen da nichts tun, erzählen jedes Jahr dasselbe. Lehrer sein ist ja total cooler Job. Und dann würden wir jetzt wahrscheinlich sagen, der versteht mich ja gar nicht. Vielleicht, weil derjenige, der solches äußert, nie als Lehrer gearbeitet hat. Und dann merken wir, es einen Unterschied. Wenn einer nicht in unseren Fußstapfen ist, wenn er nicht so etwas erfahren erlebt hat, wie wir das erlebt haben, dann scheint uns vielfach so ein Urteil, was jemand fällt, hohl und schal. Oder der geht ins Krankenhaus zu jemandem, der ist schwer krebskrank, leidet unter Schmerzen und dann kommst du dahin, frisch und glücklich, braun gebrannt und so etwas und sagst, nimm's nicht so schwer, das ist alles nicht so schlimm, das geht auch vorüber, die himmlische Herrlichkeit wartet auf dich oder so etwas. Dann wirkt dieser Trost nicht ganz glaubwürdig bei dem, der da in Schmerzen sich windet im Bett. Hingegen, wenn der weiß, du hast das auch durchlebt in einer ähnlichen Situation, dann wirkt das ganz anders. Dann würdest du auch nicht so oberflächlich reden, ne? Und hier merken wir, da könnte das ein Grund sein, warum Gott Mensch geworden ist, erstmal losgelöst von der Erlösung, auf die müssen wir noch zu sprechen kommen, losgelöst von der Erlösung, dass er uns nahe kommt, dass er uns versteht, dass wir uns auch verstanden vorkommen, dass wir jetzt als glaubwürdig ansehen, wenn da jemand spricht, der auch so etwas erlebt hat, wie wir es erlebt haben. Also alle Höhen und Tiefen des Lebens durchlitten hat. Das wäre sicherlich einer der Gründe. Und tatsächlich, die Götter der anderen Religionen sind alle viel distanzierter. Das ist alles, die sind weit entfernt, die haben mit unserem normalen Leben fast nichts zu tun. Die erscheinen irgendwann mal zum Spaß und dann gehen sie auch wieder weg. Aber das ist eigentlich nicht richtig so das Leben, was wir erleben. Das wäre sicherlich ein Grund. Und der Grund, der dahinter steht, ist ja dann die Liebe. Das tut er aus Liebe. Weil er uns so sehr liebt, will er uns zeigen, ich verstehe dich, ich gehe dir nach, ich will das miterleben, was du auch erfährst in deinem Alltag. Ja, jetzt war hier, bitte. Genau. Eben das dann durch Adam. Und dann wird ja Jesus als zweiter Adam, ich denke Römerbrief, dann als zweiter Adam bezeichnet, der dann für uns stirbt. Also hier scheinbar war es auch im Heilplan aus irgendwelchen Gründen nötig, dass dann jemand das rückgängig macht, was Adam angezettelt hat und Eva. Scheinbar, bitte. Ja, also hier kommen wir jetzt auf die Frage der Erlösung. Nicht? Also die Bibel sagt uns scheinbar, es gibt für jede Strafe muss bezahlt werden. Das ist so ein Grundprinzip der Bibel. Schuld muss ausgelöst werden, wie wir es sonst immer nennen sollen, Strafe. Das ist ja übrigens etwas, was wir in unserem Alltagsleben auch kennen. Die ganze Rechtsprechung funktioniert darauf. Du tust irgendwas Böses, jetzt muss dann Ausgleich geschaffen werden. Oder sonst irgendwas, also das heißt eine schöne Buße bezahlt werden, ins Gefängnis gegangen werden, Sozialdienst geleistet werden oder irgendwie sowas. Also es muss einen gewissen Ausgleich geben zwischen zum Gut und Böse. Und jetzt wissen wir alle als Menschen, wir können keinen Ausgleich schaffen zu dem, was wir Böses getan haben, weil das, was wir Böses tun, eben nicht durch ein paar gute Taten aufgewogen werden kann, sondern es müsste etwas dazukommen. Einfaches Beispiel, was uns allen geläufig ist, was wir auch aus dem Alltag kennen, ist, wenn du irgendwo im Straßenverkehr etwas falsch gemacht hast. Also, meinetwegen, du bist zu schnell gefahren. Jetzt vielleicht sogar noch im Ausland, nicht, wo du nicht genau die Geschwindigkeitsbeschränkung kennst und plötzlich in Italien hält dich ein Carabinieri an und sagt dann, also hier, nicht, stehen bleiben, Geld bezahlen. Und jetzt kannst du dem ja sagen, ja, in Deutschland habe ich noch nie Punkte gehabt und ich habe mich immer an die Geschwindigkeitsbeschränkung gehalten. Was wird der dir sagen? Da würde ich sagen, okay, also in Deutschland die ganze Zeit gut gefahren, also dann hier lassen wir das mal durchgehen. Oder? Also weil so ähnlich denken ja manche Menschen, sagen, das gebe ein Aufwiegen. Also meinetwegen 10-mal bei roter Ampel stehen geblieben, einmal durchgefahren, das gleicht sich ungefähr aus. Nur ist es eben seltsame, dass unsere Rechtsprechung, die Polizisten, das nicht so teilen, diese Überzeugung. Und im täglichen Leben sind wir auch nicht ganz froh darüber. Also wenn du deinem Ehepartner sagst, jetzt 10 Jahre bin ich dir treu gewesen, 1 Jahr habe ich meine Freundin nebenher, das gleicht sicher aus, kein Problem, dann würde dein Ehepartner wahrscheinlich auch sagen, nee, also ganz so ist das nicht. Denn die Treue hast du ja lebenslang geschworen und die Treue ist das Selbstverständliche, ist das Normale. Das heißt, es müsste etwas darüber hinaus geschaffen werden, was hier wieder entschuldet, was eben Schuld vergibt. Und da sagt die Bibel, jetzt müsste also eine Schuld bezahlt werden, das wäre durch den Tod möglich, aber wenn wir tot sind, naja, dann haben wir von der Erlösung nichts mehr und dann haben wir eben die Strafe erlitten. Jetzt kommt Jesus an diese Stelle, jetzt könnte Jesus aber, wenn er nur Mensch wäre, nur für eine Sünde, für einen Menschen sterben, einer für einen, nicht? Weil er als normaler Mensch auch nicht mehr wert wäre als andere Menschen. Hier kommt das zusammen, er ist ja gleichzeitig Gott. Und als Gott ist er unendlich wertvoll, das Opfer, was er bringt, seines Lebens. Und deshalb ist das Opfer Jesu ja auch gültig für uns alle, wenn wir darauf vertrauen und das in Anspruch nehmen. Also das ist ja der Hintergrund, warum das jetzt so hätte sein müssen nach dieser Auffassung. Darüber hinaus natürlich auch, weil Gott sich optimal verständlich machen will uns gegenüber. Und wir könnten ja überlegen, wenn ich jetzt Gott wäre oder wenn ihr Gott wärt und ihr solltet, hättet jetzt die Welt geschaffen und jetzt wollt ihr Kontakt aufnehmen mit denen. Ihr wollt denen sagen, was sie denn tun sollen. Was für verschiedene Möglichkeiten gäbe es denn dafür? Genau, das wäre eine Idee, Brief schreiben, irgendwann fällt er vom Himmel und dann können die Leute das lesen, die richtige Sprache zu treffen, ist ja kein Problem, wir sind ja Gott, wir können das dann alles. Das wäre eine Möglichkeit und die finden wir auch, das ist das, was wir als Bibel nennen. Das fällt dann zwar nicht direkt vom Himmel, aber Gott gibt es den Leuten ein, also redet mit ihnen. Es gibt ja manche anderen Religionen, wie bei dem Koran, die dann etwas Ähnliches behaupten, also die Muslime, zeitweilig sogar behaupten, der Koran stände im Original im Himmel und der sei dann irgendwann mal wirklich runtergefallen, aber zumindest da wäre es Ähnliches. Das haben wir bei anderen Religionen auch. Andere Religionen haben auch diesen Weg beschrieben. Gott wählt nimmt ein Medium der Mitteilung für die Menschen, entweder ein Buch, ein Brief oder, was dann auch gesagt wird, er teilt sich direkt mit, spricht diese Menschen an. Per Audition, Vision oder sonst irgendwas. Das finden wir auch fast in allen Religionen, dass dann irgendwelche Propheten, erfüllte Männer gibt und Frauen, die dann von Gott angesprochen werden und das weitergeben. Das sind zwei Wege, die Gott wählen könnte, wenn wir jetzt an der Stelle wären, und die auch in allen Religionen so beschrieben werden. Auch bei in der Bibel natürlich. Was wäre denn noch für Möglichkeiten? Ja, eben mit Propheten oder von denen Besitz ergreifen, dann wissen die plötzlich nicht mehr, was sie reden und sie reden Gottes Stimme dadurch, das wäre möglich. Nehmen wir mal die wir schon genannt haben. Also da schreibt irgendjemand was auf oder da spricht Gott durch den Menschen, durch einen Menschen. Was sind denn die Nachteile dieser Art und Weise? Genau. Das Problem ist, da ist immer noch eine Vermittlung dazwischen, eine Vermittlungsposition. Es ist nicht das Direkte dabei und wir immer zweifeln könnten, ist das nun wirklich so? Redet ja nicht vielleicht nur, weil er wahnsinnig ist oder weil er sich da selbst einbildet. Und wir begegnen dadurch ja nicht Gott, sondern nur Gott vermittelt. Das ist ungefähr so, als wenn ich jetzt eine Freundin habe und dann schicke ich dir eine Nachricht durch eine andere Person. Das ist ja nicht dasselbe, als wenn ich sie selbst kennenlerne. Und das wäre hier sowas vermittelt. Ja, dann die nächste Stufe gibt es natürlich viele andere. Worauf ich hinaus will, ist das Einzigartige und ganz Besondere der Bibel, ist eben, was ich schon gesagt habe, dieses Gott wird Mensch. Und das ist dann ja der Höhepunkt, dieses einem Menschen nahe kommen. Weil wir könnten ja selbst sagen, naja, da ist eine Stimme vom Himmel. Gott spricht mit der Stimme vom Himmel jeden Einzelnen von uns an. Also ich persönlich glaube, dass es nicht einmal das wäre das Optimale. Vergleichen wir es wieder bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn du jemanden kennenlernen willst und dann lädt er dich zu Hause in die Wohnung ein und statt dass du die Person triffst, hörst du eine Lautsprecherstimme, die dann irgendwo von der Decke kommt. Ist zwar auch originell, aber irgendwie nicht dasselbe, als wenn du die Person richtig kennenlernst. Darüber hinaus, wenn ich heute Abend irgendwo eine Stimme höre oder am Tag, jetzt kommen wir heraus aus dem Gottesdienstraum und dann hört ihr eine Stimme, meinetwegen bei unten beim Gehen zum Mittagessen und da steht dann, du sollst zur Bibelschule Brake gehen. Also, wenn mir so etwas passieren würde an eurer Stelle, dann würde ich sagen, naja, die Leute an der Bibelschule Prag, die haben zu wenig Schüler, die haben jetzt irgendwelche Mikrofone, einen Lautsprecher da angebracht und jetzt versuchen sie die ganzen Gäste hier an die Bibelschule Prag zu bringen. Also ich meine, ich hoffe nicht, dass ihr mich dann als zu kritisch anseht, aber ich hätte dann eher so einen Verdacht, statt dass ich sagen würde, die Stimme sei direkt von Gott. Wobei ich ja nicht ausschließen will, dass Gott sowas tatsächlich tut. Und dann sollen wir uns ja freuen, wenn er das tut. Aber ich wäre dann wahrscheinlich eher etwas skeptisch. Und das Optimum ist eben sozusagen face to face, Person zu Person und möglichst so, dass wir etwas mit dieser Person anfangen können. Dass Jesus nicht als Alien vom anderen Stern kommt und wir dann denken erstmal, was ist denn das für ein Wesen, sondern so auftritt, wie wir uns einen Menschen vorstellen, wie wir uns auch hineinversetzen können. Und dass er so auf optimale Art und Weise weitergibt, was er uns zu sagen hat. Und ich glaube, das steckt auch hier mit drin, dass er eben, er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das heißt, äußerlich von seinem Verhalten, von seinem Reden, von seinem Aufwachsen war er normal, menschlich, obwohl er in seinem Kern gleichzeitig Gott war. Das heißt, auch als kleines Baby hat er ganz normal sprechen lernen müssen, ganz normal laufen lernen müssen, hat einen Beruf lernen müssen. Das hat er nicht alles schon von Anfang an gekonnt. Nur in den apokryphen Evangelien, das sind solche lustigen Geschichten. Ich glaube, das Thomas-Evangelium, da kommen dann Leute und werfen Maria vor, Maria, du bist untreu gewesen, deinem Mann. Und dann steht Jesus auf der Wiege auf, hebt seine Hand hoch und sagt, nein, ich weiß das, Maria war treu gewesen. Und dann legt er sich wieder hin und schläft weiter. Das sind ja hübsche Geschichten, nicht? Und rein theoretisch hätte es ja sein können. Aber wir lesen in der Bibel nichts davon, sondern er war ganz Mensch und war seinem Erscheinen nach als Mensch erfunden, wie das hier steht. Ganz anders als die großen Heiligen anderer Religionen. Bei Buddha ist das auch so. Als Buddha dann zur Schule kommt, dann wird berichtet, dass eben sein Vater, der hätte ihn jetzt erst einmal so eines Intelligenztests unterzogen, weil der eben sagt, er wollte nicht zur Schule. Das wollen ja erstmal alle Kinder, wollen nicht zur Schule oder viele nicht. Und das wollte er auch nicht. Und dann muss er halt antreten gegen die, ich weiß nicht, ich glaube, 10 weisesten Leute des ganzen Reiches, die dann zig Sprachen sprechen und er steckt die alle in die Tasche. War nie zur Schule, er kann alles schreiben, alles rechnen, weiß alles, spricht alles, das ist dann Buddha. Ich meine, das war ja historisch nie so, das sind ja gefundene Geschichten später, aber da merken wir, das ist total unmenschlich. Der ist auch so unmenschlich, eines Tages verwest ein Elefant in der Stadt und die Leute, das stinkt alles, wissen nicht, was sie tun sollen. Was macht der kleine Knabe? Der kleine Knabe knapp packt den Elefanten am Schwanz und wirft ihn über die Stadtmauer nach draußen. Problem gelöst. Ja, ist auch eine originelle Geschichte, ne? Aber da merken wir, das hat halt so mit Menschsein ziemlich wenig zu tun, normal Menschsein. Das ist bei Jesus anders. Er zieht mit seiner Familie umher, später sagen die Leute sogar, ja, den kennen wir doch, das ist doch der Sohn von Josef, das ist doch ein ganz normaler Mensch. Der kann doch gar nicht von Gott sein, erstmal. Und dann kommt die Wunder, die er tut zur Beglaubigung. Und hier sehen wir eben äußerlich ganz als Mensch erfunden dabei. Paulus beschreibt das Ganze hier ja aus seelsorgerlichen Gründen. Also er nicht nur dogmatisch. Es geht ihm ja nicht darum, eine wissenschaftliche Theologie zu entwickeln. Und wenn er hier davon spricht, dass Jesus sich entäußert hat, dann steckt da, glaube ich, ein bisschen drin. Und das zeigt er auch vorher, dass er sagt, wir sollen genauso handeln. Wir sollen nicht zu hoch von uns denken, egal wie viel Leistung wir bringen. Egal wie heilig wir schon sind. Wir sollen jetzt auch nicht vorspielen, dass wir unheilig sind. So nach dem Motto, ja, ich muss jetzt ja sein wie alle Ungläubigen auch, also setze ich mich zu ihnen und zu dem Penner an den Bahnhofsplatz und trinke mal ein paar Flaschen Rotwein und so, dann verstehen wir uns noch besser. So ja nicht. Aber das heißt nicht in einer Überheblichkeit, nicht in einem Stolz, nicht in einer Selbstgerechtigkeit kommen, sondern die aufgeben. Ich bin innerlich heilig und rein, weil Gott mich so gemacht hat, aber ich kehre das nicht nach außen, wenn ich die Menschen erreichen will. Ich glaube, das hier ist eine Herausforderung, mit der wir zu tun haben. Und immer wieder werden wir in der Bibel hier aufgefordert, demütig zu sein. Und gerade dann, wenn wir demütig sind, dass Gott uns dann aufrichtet, dass er dann uns gebrauchen will. Dem Demütigen gibt er Gnade, dem Hochmütigen, Hochmut kommt vor dem Fall oder solche Sachen. Ich möchte ein Beispiel lesen aus dem, was Jesus dazu sagt, Matthäus 23, Vers 12. Matthäus 23, Vers 12. Da lesen wir: Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist in dem Zusammenhang gerade vorher steht. Denn der Größte unter euch soll euer Diener sein. Also hier geht es darum, wer ist der Höchste in der Gemeinde. Und menschlich ist es, jeder will der Höchste sein. Jeder will am meisten angesehen sein. Jesus dreht das Ganze um. Erst einmal, wir sollen Diener sein des anderen. Und dann, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Damit wir lernen, wer wir eigentlich sind. Damit wir lernen, dass wir ganz von Gott abhängig sind. Damit wir auch im Alltag nicht nur theoretisch lernen, sondern im Alltag lernen. Bei uns ist nichts Gutes, wie Paulus das sagt, sondern das ist, wir sind schlecht von Grund auf und alles, was wir Gutes haben, ist das, was Gott durch uns bewirkt. Das steckt da mit drin. Also, äußerte sich selbst jetzt dieses Namen Knechtsgestalt an. Also dieses mit Knechtsgestalt, das ist ja der Begriff wieder so wie ein Sklave. Das ist ja das Knecht, nicht? Also er wurde wie ein Sklave, sah äußerlich auch so aus, das ist im Vergleich zu seiner Göttlichkeit natürlich gemeint. Jetzt gibt es den Begriff Knechtsgestalt, der hier mit erwähnt wird, also dahinter steckt der Wort Kenosis, also das heißt Krypsis, Kenosis, das war ein großer Streit, den die Christen der Vergangenheit in der Kirchengeschichte gehabt haben. Sowieso, ja, Christen immer etwas streiten. Wenn kein echtes Problem da ist, erfinden viele Christen und Gemeinden Probleme. Also gerade gestern habe ich mit einem Gemeindeleiter aus Bielefeld gesprochen. Jetzt ist da eine große Gemeinde, die größte deutsche Mennonitengemeinde, die gerade dabei ist, einen neuen Streit zu finden. Und zwar bisher konnten sie immer ganz gut leben nebeneinander. Und jetzt haben sie einen Streit vom Zaun gebrochen. Welche Taufe ist die richtige? Übergießungstaufe oder Untertauchtaufe? Also es geht gar nicht um Kindertaufe oder Glaubenstaufe. Und jetzt gibt es einen richtigen Streit dabei und einige sagen so, ja, vielleicht trennen die sich sogar und so, weil die einen fest darauf beharren, total falsch untergetaucht zu werden und die anderen total falsch übergossen zu werden. Ich weiß nicht, welche Stellung ihr dabei habt, können wir auch hier in der Freizeit streiten und dann sehen, was dann am Ende dabei rauskommt. Ich habe mir dabei nur an den Kopf gefasst und habe gedacht, haben die keine größeren Probleme? Nicht? Das ist doch total egal. Meinetwegen kannst du dich übergießen lassen, kannst dich untertauchen lassen. Also ich persönlich meine mehr die Untertauchtaufe, aber von mir aus kein Problem, wenn du meinst, du musst dich übergießen lassen. Wichtig ist doch, dass du dich bekehrst und dass du als Zeichen dieser Bekehrung dann auch dich taufen lässt. Ich hoffe, ich schockiere euch jetzt nicht, wenn ich das sage. Aber ich halte das für einen überflüssigen Streit. Und genauso war ein Streit zwischen Kenosis und Krypsis. Da haben die Christen sich nämlich gestritten, hat Jesus, als er auf die Erde gekommen ist, seine göttlichen Eigenschaften im Himmel gelassen oder hat er sie verborgen auf der Erde noch gehabt? War, was meint ihr? Er hat sie gehabt, verborgen. Ja, aber zum Teil waren sie ja schon verborgen, nicht? Aha, das wäre jetzt noch eine Variante, ja. Was machen wir aber zum Beispiel, wenn er sagt, der Sohn weiß nicht, wann die Tag noch Stunde ist, sondern nur der Vater? Da hat er doch die Allwissenheit im Himmel gelassen. Oder? Ich meine, ich will euch ja nicht zu sehr in diese Sache reintreiben. Ihr würdet mich am Ende herausbekommen, wir können Bibelverse nennen für das eine, für das andere. Wäre gar kein Problem. Ihr könnt euch 10 Bibelverse für das eine nennen, für das andere. Und da müssen wir sagen, diese theologischen Spitzfindigkeiten, lasst die, die sind im Alltagsleben total unwichtig. Wie Jesus genau zusammengesetzt war, ob 50% Gott und 50% Mensch und welche Eigenschaften im Himmel und welche auf Erden und wo eingesetzt, total überflüssig, können wir sowieso nicht begreifen. Weil wir Gott nicht begreifen können. Und Jesus auch nicht. Deshalb lasst uns damit begnügen, so wie Paulus hier schreibt, er hatte diese göttliche Morphe, also diese Grundlage, und die blieb bei ihm auch, das war immer so, denn er ist ja derselbe Person. Trotzdem war er äußerlich total Mensch, als er hier gewesen ist. Und so müssen wir sagen, beides. Und er hat auf der einen Seite die göttlichen Eigenschaften und auf der anderen stellt er sie bewusst zurück oder benutzt sie nicht oder wie auch immer, zumindest scheint er darüber nicht zu verfügen. Oder will es nicht, oder? Und da merken wir, es ist beides. Dieses Menschsein, dieses Hungern, diese Anfechtung. Anfechtung ja nur, weil er wirklich Mensch ist. Dann plötzlich göttliche Erkenntnis. Er kann Sünden vergeben. Das kann kein Mensch. Göttliche Eigenschaft. Und so sehen wir beides. Das ist ein Miteinander, was wir nicht bis ins Letzte klären können. Und das wird uns hiermit beschrieben. Ja, Knechtsgestalt. Jetzt wird Knechtsgestalt manchmal angewandt von Theologen heute, die sagen, Knechtsgestalt heißt auch, dass Jesus irrtumsfähig war. So gibt es das beispielsweise. Jesus spricht ja über die Sintflut. Nicht? Zum Beispiel in Matthäus 24, da sagt er, es wird am Ende der Zeiten so sein wie zur Zeit Noahs. Und dann nimmt er es als real. Jetzt gibt es aber viele Theologen heute, die sagen, ja, die Sintflut hat es ja nie gegeben, sondern das ist ja alles nur Fantasie. Und das sind selbst Gläubige, die sowas behaupten. Und dann sagen sie, naja, das ist die Zeichen der Knechtsgestalt Jesu. Jesus war halt auch nur, wusste nur das, was man im Zeithorizont seiner Zeit wusste. Und damals wussten die Leute halt nur von Sintflut, die wussten doch nichts von Evolution und Geologie und all sowas. Also hat er nur das wiedergespiegelt, was die Leute damals wussten. Aber in Wirklichkeit stimmt das natürlich nicht. Das sei jetzt auch Knechtsgestalt, sagen sie. Also er hat nur das Wissen seiner Zeit, ganz menschlich. Stimmt das? Ja, der Protest ist noch sehr verhalten, aber ich hoffe, dass der Inneren noch stärker ist dabei. Diese Auffassung ist natürlich vollkommen falsch. Denn wenn er Knechtsgestalt hatte, dann steht ja, er war äußerlich Schema, vom äußeren Erscheinen, war er als Mensch befunden. Aber das heißt nicht, dass er deshalb seine göttlichen Eigenschaften total verloren hat, dass die gar nicht mehr da wären oder dass er den menschlichen Irrtümern befangen wäre. Wenn er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, ist das ja ein immenser Anspruch, dass er sagt, das, was ich heute sage, wird gelten für alle Zeiten. Und da ist ja gerade nicht der Anspruch, naja gut, jetzt sind wir in einer Zeit, da wissen wir halt nicht so genau und dann gehen wir mal davon aus, das gäbe es so. Genauso spricht er auch von Adam und Eva, von Kain und Abel und sieht die als historische Personen an Jesus. Und das in seiner Allwissenheit. Häufig heute finden wir auch in christlichen Kreisen die Diskussion um die Bibel. Dann spricht man von der Knechtsgestalt der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das war insbesondere vor ein paar Jahren die Diskussion, die eben ausgegangen ist von Bad Liebenzell, dem Franz-Peter Hempelmann, der dann ein Buch veröffentlicht hat, gerade darum sagt, die, auch die Bibel sei von der Knechtsgestalt Jesu gekennzeichnet. Und deshalb, und da meinte er, das führt er dann ganz aus, da sagt er, ja, weil es ja ganz menschlich sei, die Schrift, deshalb seien in der Bibel auch Fehler. Weil Menschsein hat mit Fehlern zu tun. Und wenn die Bibel Knechtsgestalt hat, also ganz menschlichen Rahmen hat, dann sei sie auch voller Fehler. Und das sei sogar von Gott so gewollt, dass sie voller Fehler sei. Und deshalb derjenige, der meint, also ich habe auch mit ihm diskutiert über diese Sache, und da hat er mir vorgeworfen, mein Glaube sei ja viel zu schwach, weil ich müsste eine perfekte Bibel haben und er würde daran glauben, es sei von Gott, obwohl die Bibel nicht perfekt und nicht fehlerlos sei. Das sei ein viel größerer Glaube. Klingt doch erstmal fromm, nicht? Aber ich hoffe, dass ihr genauso innerlich sagt, nee, also so geht das nicht. Ich meine, erstmal müssen wir sagen, von der Knechtsgestalt der Schrift wird nirgends geredet in der Bibel. Das ist erstmal vollkommen unbiblisch, diese Sache. Und wenn wir das mal übertragen von Jesus, dann müssen wir sagen, Jesus war eben total ohne Sünde und total ohne Fehler. Und wenn das für Jesus gilt und wir das für die Schrift anwenden, dann können wir sagen, okay, Knechtsgestalt bedeutet einfach, es ist in der menschlichen Schrift niedergeschrieben. Ist auch Papier niedergeschrieben, das ist die äußere Gestalt. Eben, das ist das Schema. Das, was dahinter steht, das Dauerhafte, das Gültige, das Morphe, das ist wie sowohl bei Jesus total göttlich und rein und bei der Schrift natürlich auch. Also das heißt, wenn jemand so redet und wenn euch das jetzt auch erstmal fromm erscheint, lasst euch nicht darauf ein. Das ist total unbiblisch, solch eine Vorgehensweise. Dann Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Erniedrigte sich selbst, wiederum, er lässt sich auf die menschliche Ebene herab, auf die Bereich unseres Intellekts, unseres Unglaubens, unserer menschlichen Schwäche, freiwillig verzichtet er darauf. Dieses erniedrigte sich selbst beinhaltet auch die Freiwilligkeit. Er wurde nicht von Gott dazu gezwungen. Genauso wenig wie Gott uns zwingt, uns zu entäußern, uns zu erniedrigen, demütig zu sein. Da sind auch wir mit unserer eigenen Willensentscheidung gefragt. Hier steht auch, er war Gott gehorsam. Irgendwie scheint das ja zu beinhalten, dass er möglicherweise auch ungehorsam hätte sein können. Oder Gehorsam ist häufig so ein Autoritätsgefälle. Da ist einer, der steht oben und der andere muss gehorchen. Das ist hier in dem Sinne natürlich nicht gemeint, sondern hier heißt, das ist ein Ausdruck seiner vollkommenen Äußerung. Gott hat diesen Charakter seiner Selbstlosigkeit, seiner Liebe so weit ins Extrem getrieben, dass er ein Teil von ihm sozusagen dann totale Demut und Gehorsamkeit geübt hat, nämlich in der Form Jesu. Darüber hinaus soll er uns dadurch natürlich ein Vorbild sein, eine Herausforderung sein. So wie Jesus alles auf alles verzichtet hat, so wie Gott auf seine himmlische Herrlichkeit verzichtet hat, so sollen wir auch auf das verzichten, was wir meinen, was wir uns auf unsere Fahnen schreiben können, was gut für uns ist. Also er erniedrigte sich, das war die erste Stufe, also selbst verzichtet er darauf. Dann er war gehorsam, das heißt jetzt sogar seinen eigenen Willen verleugnet er. Also erstmal sagt er, ich verlasse den Reichtum, ich verlasse alles, was gut geht. Jetzt ist ja immer noch, ich entscheide, was ich tun will. Und selbst das gibt er ab. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr, sozusagen. Das ist auch für uns eine nächste Stufe. Wir könnten jetzt sagen, ich gebe alles auf und gehe irgendwo in die Slums nach Kalkutta. Aber immer noch bin ich derjenige, der bestimmt. Und deshalb die nächste Stufe ist, ich bin gehorsam. Also das heißt, ich tue nicht mehr, was ich will, sondern ich gehorche einem anderen. Das ist bei Jesus hier der Fall, eine nächste Stufe der Demut. Und dann die nächste ist sogar selbst sein eigenes Leben, nämlich Gehorsam bis zum Tod. Erstmal gehorsam bis zum Tod, noch eine Steigerung, also nicht nur, dass ich jetzt meinen Willen aufgebe für den Alltag, selbst mein ganzes Leben gebe ich auf. Und hier ist Leben nicht nur als irgendwie ein kleines Detail gemeint, sondern alles. Und dann geht es noch mehr radikaler, da steht nämlich dann bis zum Tod am Kreuz. Das ist nochmal eine Radikalisierung, weil der normale Tod, da können wir sagen, okay, jeder muss mal sterben und naja, dann sterbe ich eben, ist auch nicht so schlimm, aber Tod am Kreuz ist ein besonders grausamer Tod und das, was noch schlimmer war, es war der Tod eines Ehrlosen, eines Verbrechers. Und hier ist selbst der letzte Rest an Selbstbewusstsein, an Vorstellung von Größe, geht dabei verloren. Eigentlich unvorstellbar. Gott in der Herrlichkeit, schon schlimm genug, wenn er auf die Erde kommt. Schlimm genug, wenn er seinen eigenen Willen preisgibt, um dann dem Willen seines Vaters zu gehorchen. Schlimm genug, wenn er sein Leben nicht in eigener Regie führt. Schlimm genug, wenn er dann noch sterben muss als Gott. Was ja für die Muslime so ärgernis ist, dass sie bis heute behaupten, dass Jesus gar nie gestorben sei, sondern dann im letzten Moment im Himmel entrückt worden sei. Weil es so ein Ärgernis ist. Und dann sogar nicht normaler Tod, sondern der Tod eines Verbrechers. Und das soll uns ja vor Augen geführt werden. Paulus sagt, das ist das Zeichen der Liebe. Das ist euer Vorbild, wie Demut wirklich aussieht. In dem Leben Jesu, aber dann auch so soll es in eurem eigenen Leben sein. Wir können froh sein, dass wir natürlich das nicht genauso, nicht in allen Einzelheiten von uns so gefordert bekommen. Wobei manchmal bin ich beeindruckt. Ich erinnere mich so als Student. Da war in unserer Gemeinde in Basel, die wir besucht haben, war dann ein junger Mann, der war dann für einige Jahre mit einer Missionsgesellschaft in Manila, in den Slums. Kam dann mal zurück, hat dann davon berichtet. Ich fand das damals beeindruckend. Auch wie er erzählt hatte, dass er im Gegensatz zu vielen anderen Missionaren wirklich in den Slums lebte. Also jetzt nicht nur draußen in den Villen vor Ort lebt und dann mal mit dem Jeep da reinfährt, ein paar Traktate verteilt und wieder rausgeht oder die Leute ins Krankenhaus bringt. Das ist ja bei in vielen Missionen tatsächlich auch so, ohne mich jetzt darüber lächerlich machen zu wollen. Das ist ja so und viele Europäer vertragen das auch gar nicht. Die würden da halb tot sein, wenn sie da im Islam leben. Aber bei ihm war das noch stärker. Er wollte sich mit den Menschen identifizieren, mit ihnen leben und war dadurch natürlich für die auch viel glaubwürdiger, nicht? Fand ich beeindruckend. Das wäre solch etwas Ähnliches, wie wir sagen können, das ist noch eine nächste Stufe. Eine Stufe schon, ich gebe meine Lebensträume auf, ich gehe in die Mission. Nächste Stufe ist aber auch, wie verhalte ich mich da? Also was mache ich da? Bin ich wirklich den Menschen gleich? Komme ich ihnen nahe? So wie Jesus das getan hat. Und das ist eben hier dieses Erniedrigte, sich selbst, alles was da drin steht, bis zum Kreuz. Und wir eigene Interessen zurückstellen. Jetzt können wir die Frage stellen, was erschwert denn solch ein Verhalten? Wir merken wahrscheinlich alle in unserem Leben, das tun wir so im Einzelfall wenig. Ich meine, vielleicht überfordere ich euch ja alle und ihr sagt, nee, das tun wir ja alle, nur Herr Michael tut das nicht. Dann könnt ihr mir ein paar Tipps geben, warum ich möglicherweise das nicht tue. Tja, denn ich muss sagen, sowas fällt mir schwer. Es gibt ja manche Leute, die sagen, ich gebe mein ganzes Leben hin. Kennt ihr vielleicht auch. Also ich erinnere mich, vor 2 Jahren habe ich beim Jugendtag mit einem jungen Mann gesprochen. Der war gerade frisch verliebt und der hat gesagt, ich tue alles für meine Freundin, ich bin bereit sogar für sie zu sterben. Und da habe ich vorsichtige Zweifel angemerkt und gesagt, naja, also wenn sie wirklich hart und auf hart kommt, naja, würde ich mal sehen, wie das dann gerne aussieht. Da sagt er, ja, ich wäre jederzeit bereit und ich würde das in jedem Fall tun. Ja, ich habe solche Leute häufiger eben schon kennengelernt und dann 2 Jahre später, wo sie verheiratet waren, war das schon gar nicht mehr so, ne? Extrem. Und zum Glück können wir auch sagen, gibt es selten die Gelegenheit, dass du für deinen Ehepartner sterben musst. Und wenn man das tut, dann ist es meistens auch intuitiv, nicht so direkt, ne? Was weiß ich, da fällt ein Ziegelstein runter und du willst deine Frau schnell zur Seite schubsen und dann erschlägt er dich. Das ist ja meistens ja nicht wohl überlegt, sondern das ist dann impulsiv, ne? Wohl überlegt würde man da vielleicht erstmal stehen, ja, also ich oder meine Frau, ja, also ich muss das Geld verdienen und meine Frau hat jetzt vielleicht nicht einen Job oder ich bin sowieso stärker als meine Frau und naja, sie ist sowieso im Himmel, dann geht's ja noch besser, ne? Und nachdem du dann 2 Stunden überlegt hast, schaust du dich um und naja, das war schon entschieden dann, ne? Ja, also ich will einfach damit sagen, wir als Christen sind ziemlich egoistisch. Ich meine, als Menschen einfach so. Jetzt ist die Frage, was hindert uns denn an solches Verhalten zu haben, wie Jesus das hat? Was meint ihr, was hindert uns daran? So total selbstlos, alles aufgeben. Ja, unsere angeborene Egoismus, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und da freue ich mich ja manchmal, wie pragmatisch und einsichtig die Bibel ja ist. Wie sie selbst mit unserer Schwäche argumentiert, das tut Paulus nämlich im Epheserbrief. Da schreibt er unter anderem auch so Stellung zwischen Mann und Frau. Und dann wird ja gesagt, der Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und weil Paulus da wahrscheinlich beim Schreiben merkt, so stelle ich mir das zumindest vor, ja, so gut ist für Menschen ziemlich schwierig, nicht so wie Christus die Gemeinde, sagt er nachher, naja, aber zumindest lieb sie so wie dein eigenes Fleisch. Nicht? Also der weiß schon, unser Egoismus, der ist angeboren, da kann man sich wenigstens vorstellen. Bei Jesus war das noch viel extremer. Nicht? Aber hier soll dann wenigstens gesagt werden, auf der Ebene wenigstens gleich. Also und dann wird ja noch gesagt, eben sein eigenes Fleisch nährt man und so weiter, weil es für dich gut ist. Und jetzt, wenigstens wenn du egoistisch bist, denk auch, es ist gut, wenn du deine Frau dafür sorgst, denn das dient dir auch. So etwas dabei. Also gut, unser Egoismus. Noch was? Ja. Ja, das stimmt. Und das ist auch ganz realistisch. Das ist ja wirklich da. Wir lesen dann ja auch, es ist schon keiner da, der sein Leben gibt für einen Gerechten oder nicht, aber für einen Ungerechten erst recht nicht. Das ist das typisch Menschliche, wie wir reagieren. Was Gott hier natürlich überwindet, was Jesus überwindet dabei. Er hat das, müssen wir davon ausgehen, als Mensch genauso empfunden. Aber er überwindet es. Das ist ja dieses Zeichen dieser Demut. Ich möchte es mal sagen, Jesus ist vollkommen asymmetrisch. Ist doch ein schöner Begriff, ne? Asymmetrisch, das heißt, wir reagieren bloß symmetrisch. Einer haut mir auf die Nase, ich hau dem anderen auf die Nase. Das ist das normale Menschliche. Einer fährt mich schlecht an, ich tue das auch. Also dieses, und das ist das Normalmenschliche. Und dann sind wir ja sogar noch froh, wenn wir es nicht stärker tun. Nicht? Also nur Zahn für Zahn, Auge um Auge, also nicht ein Auge und ich schlage dir 2 Augen aus, sondern das sind wir dann schon froh. Aber bei Jesus ist es total anders. Bei Jesus ist Liebe deine Feinde, das ist unmenschlich. Das entspricht ganz, wie du zu Recht sagst, unserem persönlichen Empfinden, dem, was wir als angeboren haben oder so. Aber es ist gerade das, was Gott irgendwie erreichen will. Und da merken wir, wir stehen uns selbst im Weg, mit unserem angeborenen Menschsein. und mit unserem Egoismus. Gibt es da noch Punkte? Ich würde sagen, manchmal auch mit unserem Rechtsempfinden. Denn manchmal werden wir wirklich unrecht behandelt. Meinetwegen wie Jesus wie Paulus in Philippi. Unrecht eingesperrt, total sinnlos. Und dann ist es sehr leicht, dann könnten wir ja sagen, also jetzt bin ich schon nicht so, dass ich mich beschwere, wenn ich zu Recht eingesperrt bin, aber noch zu Unrecht und das auch noch zu dulden und nicht zu protestieren, sondern dann noch zu singen und Gott zu loben. Gott, wie toll hast du mich hier eingesperrt. Und so ähnlich singt er da, ja, merken wir auch hier in Rom. Eigentlich, das ist total unmenschlich, asymmetrisch. Nicht? Er reagiert nicht, wie normale Menschen reagieren, auch Paulus in der Gefangenschaft. Oder wir sind auch von unserer Umwelt geprägt. Unsere Umwelt durch die Medien, Arbeitskollegen, die versuchen ja gerade das zu bestätigen. Kämpf für dich selbst, setz dich für dich selbst ein. Und davon sind wir geprägt und denken das auch. Und wir können fast gar nicht anders. Und dann lesen wir solche Sachen in der Bibel und entweder scheint es uns so, das ist doch so weltfremd, das ist doch so absurd, das geht ja gar nicht. Oder wir sagen, naja gut, Jesus konnte das, aber ich bin nicht Jesus, also lebe ich weiter. Und das hält uns ab davon, da auch weiterzugehen, zumindest Stück für Stück weiterzugehen. Ja, und wir können das auch nur tun, wenn wir hier dieses In-Jesus-Leben haben, nicht? Also ist ganz von Jesus umhüllt zu sein. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Vers 9. Hier ist die Auswirkung des Handelns. Das ist keine Belohnung, nicht, dass wir das falsch verstehen. Jesus wurde nicht belohnt für das, was er getan hat, sondern hier ist die Konsequenz dieses göttlichen Gesetzes. Nicht? Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist wie ein Naturgesetz Gottes. Was für uns ja auch relativ klar ist. Denn wenn wir nachvollziehen, wir, der Gegensatz von sich selbst erniedrigen, sich selbst erhöhen. Wenn wie ich mich erhöhe, dann automatisch verstehe ich, stoße ich gegen das erste Gebot. Du sollst keine Götter neben mir haben, Gott soll über alles sein. Und das heißt, es muss eine Erniedrigung kommen, damit ich erstmal erkenne, wer ich selbst bin. Also das heißt, wie ein Gesetz merken wir, du musst dich selbst erkennen, wenn du es nicht selbst tust, dann muss Gott nachhelfen dabei. Du musst auf das Maß zurechtgestutzt werden, was du eigentlich bist. Und deshalb auch hier bei Jesus, Jesus tut das freiwillig, erniedrigt sich selbst. Und hier kommt aus automatischer Reaktion, nicht als Belohnung, kommt dann diese Erhöhung. Darum hat ihm Gott erhöht. Und erhöht heißt ja, Jesus wird auf dem Thron sitzen, dem großen weißen Thron, den wir in Offenbarung lesen. Jesus wird über alle Menschen richten. Und hier steht dann ein Name gegeben, der über alle anderen Namen ist. Hier habe ich einige Zeit gerätselt und vielleicht könnt ihr mir da auch noch weiterhelfen. Welcher Name ist hier denn mit gemeint? Also ich will damit sagen, jetzt könnt ihr sagen, ja klar, der Name Jesus. Ja, aber Jesus hat ja verschiedene Titel. Das ist das, was ich damit meine. Und er wird mit verschiedenen Titeln angesprochen, wie Gott im Alten Testament. Manchmal als El Shaddai, manchmal als Yahweh, manchmal als El, mal als Adonai. Also immer verschiedene Namen und die repräsentieren immer besondere Eigenschaften Gottes. Namen sind in der Bibel eben nicht nur Schall und Rauch, sondern Namen haben immer eine ganz spezifische Bedeutung. Bis heute ist das in der katholischen Kirche ja noch so, dass wenn einer Priester wird oder Papst wird, dann bekommt er einen neuen Namen. Wenn man jetzt sagt, jetzt ist ein neuer Verantwortung, jetzt ist ein neuer Bereich, jetzt gibt's auch mit dem Namen ein neues Programm. Und eigentlich ist der Gedanke gar nicht so schlecht, finde ich. Es würde wahrscheinlich in der Öffentlichkeit ein bisschen irritierend wirken, wenn wir uns bekehren, dann plötzlich einen neuen Namen haben, nicht? Wäre vielleicht noch ganz günstig, wenn du irgendwo bei der Bank gerade einen großen Kredit aufgenommen hast und dann nachher kommt ein Brief und dann sagst du, nee, der lebt nicht mehr, den gibt's nicht mehr, nicht? Jetzt ist hier nur noch jemand anders da. Wäre ja eine Idee, aber es würde ein bisschen durcheinander bringen, die Leute. Aber in der Bibel gibt's das ja, nicht? Also Saulus und Paulus. Plötzlich, Saulus ist tot, Paulus lebt. Oder Abram und Abraham, nicht? Oder Jakob und Isaak, Jakob und Israel, nicht? Oder so. Also immer wieder so verschiedene Namen. Und deshalb ist hier Name auch nicht nur gemeint, naja, irgendwas, sondern das heißt, hier ist ein ganz besonderer Titel, hier ist eine ganz besondere Aufgabe Jesu gemeint, die hervorgehoben wird und die Jesus erst bekommt, durch das, was er hier auf der Erde macht. Denn hier steht ja, darum hat ihm Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben. Das heißt, die Erhöhung und die Namensgebung ist, nachdem Jesus hier auf der Erde gelebt hat. Er war also schon immer Gott, das kann der Name nicht sein. Es muss was anderes sein, was ihn hier ausmacht. Was könnte das denn sein? Es gibt jetzt verschiedene Deutungen dafür. Ja. Ja, das wäre möglich. Es ist ja schon schwierig, genau das zu beschreiben, natürlich, weil es ja eine Dreieinheit gibt, irgendwie, nicht? Also immer drei und immer eins. Ja, das wäre ein Vorschlag. Noch was für Namen? Christus, der Gesalbte ist, dann heißt das ja. Ja, bei denen ist es Jehova, nicht? So, ja. oder sowas, der dann an der Spitze steht und, ja. Und noch was? Bitte. Das Lamm? Ja, also das geht zumindest in der Richtung so, in die ich jetzt auch gedacht habe, die mir plausibel steht, weil wir müssen sehen, er bekommt jetzt einen Namen, er bekommt den, weil er sich total gedemütigt hat, weil er Vorbild war in der Liebe, weil er selbst sein Leben aufgegeben hat für den Menschen, deshalb bekommt er diesen neuen Namen. Der gibt also eine ganz besondere Qualifikation wieder. Und das wäre sicherlich das Lamm. Nämlich das Lamm ist ja, ein Opfer hat das zu tun. Das Lamm sitzt auch auf dem Thron in der Offenbarung. Das heißt, hier erscheint er scheinbar in der Schema, also dem äußeren Erscheinen gegenüber Morphe. Morphe ist ja diese göttliche Leben, was er dauerhaft hat. Hier in dem Schema des Lammes erscheint er in diesem Charakter des totalen Opfers, als Symbol totalen Opfers, wäre möglich. Also wenn wir diesen Charakter des Opfers sehen, dann kam mir auch der Gedanke, Sorter. Sorter ist der Retter, dass das möglicherweise dieser Name ist, in dem er, den er jetzt bekommt. Nicht? Er ist der Retter, er ist derjenige, der Sünde abwäscht, derjenige, der aus Liebe zu uns gestorben ist, wäre auch möglich. Paulus erwähnt ja den konkreten Namen nicht, also den zusätzlichen Namen. Er erwähnt die Person Jesu, das ist ja klar. Aber er sagt nicht, welcher Titel es ist, der jetzt noch dazukommt, aber es muss ein Titel sein, der Ausdruck seiner Demut, seiner Selbstlosigkeit, seiner Entäußerung ist, da wo er uns ein Vorbild ist. Und dann wird er mit diesem Namen erhöht. Und dann lesen wir ja auch danach, dass der in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und die auf Erden sind. Und das tun sie auch nach der Offenbarung vor dem Thron, vor dem großen weißen Thron, vor dem Lamm, werden alle ihre Knie beugen. Und hier wird dann noch erwähnt, alle derer Knie, die im Himmel sind, die auf Erden sind, die unter der Erde sind. Hier soll uns einfach umfassend vor Augen gestellt werden, egal wo die Menschen einmal sind, wenn Jesus wiederkommt, alle werden sich beugen müssen. Zuerst wird gesagt, im Himmel, ja, wer ist im Himmel hiermit gemeint? Ja, das sind eben diejenigen, die, ja, wir würden sagen, bei Lazarus, die im Schoß Abrahams sind. Diejenigen, die vielleicht, wenn es eine erste Entrückung gibt, schon bei Gott in der Ewigkeit sind. In der Offenbarung gibt es ja diese verschiedenen Abteilungen auch, nicht? Aus allen Völkern, die Leute, die herauskommen, die sich dann vor Jesus beugen. Bei denen ist es uns ja auch selbstverständlich. Von denen erwarten wir sowieso. Hier sind allerdings auch mit beinhaltet die Engel. Hier sind ja nicht nur Menschen angesprochen, also alle werden sich beugen. Engel beugen sich, tun sie ja sowieso schon. Die, die gerettet sind, die beugen sich. Dann wird als nächstes erwähnt diejenigen, die auf der Erde sind. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, wenn Jesus erscheint, leben ja auch Menschen auf der Erde. Und auch die werden mit einem Mal erkennen, Jesus ist der Herr. Und er ist der Herr nicht, weil er gekämpft hat wie ein mächtiger Herrscher, sondern weil er gestorben ist, weil er sich selbst gedemütigt hat. Das macht ja hier gerade diese Brisanz aus. Dieses Asymmetrische wieder. Normalerweise verehren wir einen Herrscher, weil er irgendwelche großen Schlachten geschlagen hat. Hier wird Jesus verehrt werden vor allen Lebewesen, was es gibt, dadurch, dass er sich selbst entäußert hat und demütig geworden ist. Und dann wird erwähnt noch denen, die unter der Erde sind. Und das sind all die Verstorbenen. Die Verstorbenen, die dann noch in der Erde sein werden, wir lesen ja in Hesekiel, dann werden die Totengebeine auferstehen, dann wird das Meer die Toten wiedergeben. Das sind diejenigen, die auch im Totenreich sind. Wir lesen ja, dass Jesus 3 Tage, als er tot gewesen war, im Totenreich gewesen war, dem Aufbewahrungsort der Verstorbenen und dort gepredigt hat. Und auch das war, damit die erkennen, Jesus ist für die Sünde der Menschen gestorben. Jesus ist der Herr. Wir dürfen es nicht falsch verstehen, wie die katholische Kirche es versteht. Es gibt keine Bekehrungsmöglichkeit dort. Es ging auch nicht darum, Jesus nun nochmal in der Unterwelt, also in dem Totenreich zu evangelisieren. Das nicht. Aber in der Bibel steht ja auch, dass all die verurteilt werden, all die, die einmal in die Hölle gehen werden, trotzdem ihre Knie vor Jesus beugen müssen. Denn die Knie vor Jesus beugen heißt nicht Christ werden, sondern heißt nur anerkennen die Macht und die Größe Gottes. Und das muss jeder, egal ob er gerettet wird oder verloren geht. Und das ist mit auch hiermit gemeint, ja. Also, das ist ja, wenn ich das richtig mache, Johannes-Evangelium, meine ich jetzt. Und da ist die Frage, wo man Komma setzt. Ich meine, Grammatik ist manchmal wichtig, manchmal auch nicht so sehr, aber hier ist es wichtig. Es kommt nämlich darauf an, eine Frage ist, wie ist das genau gemeint? Also sagt Jesus, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Oder sagt er, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das macht einen Unterschied. Jetzt könnten wir uns sagen, ja, wer sagt denn, ich sag dir heute, das sagt doch kein Mensch. Naja, aber Jesus spricht Hebräisch manchmal anders, als wir das im Deutschen tun. Da sagt er auch, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Wer spricht denn so im Alltag? Also wenn ich meiner Tochter, ich frage mich, willst du, ich will mehr Taschengeld, dann sage ich auch nicht, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es gibt nicht mehr Taschengeld. Oder so, sage ich ja auch nicht. Und so ist halt das Hebräisch, ist ein bisschen anders, hat andere Formen. Und so ist die Sage, heute sage ich dir, das kommt durchaus häufiger mal vor, im hebräischen Umfeld, nicht nur in der Bibel. Das kann also auch eine Form sein, kann. Ich will nicht sagen, das ist so. Also das wäre eine Lösung dabei. Jetzt mit Paradies ist die Frage, was ist damit genau gemeint? Ist die Gegenwart Gottes gemeint? Da können wir ziemlich sicher sagen, nein. Denn nachdem Jesus auferstanden ist und den Jüngern erscheint, da sagt er, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das heißt, Jesus selbst war noch nicht beim Vater in diesen 3 Tagen und auch nachher nicht, als er ihn erscheint. Das kommt ja erst bei Himmelfahrt. Also das heißt, es kann damit nicht die Ewigkeit bei Gott gemeint sein. Das, was gemeint sein könnte mit Paradies, ist dieser Schoß Abrahams, den wir bei dem armen Lazarus und dem reichen Mann haben. Denn das ist ja auch schon, das ist zwar Totenreich, aber scheinbar im Totenreich 2 Abteilungen. Nämlich eine die Abteilung derjenigen, die schon Vorbereitung für die Hölle haben und andere die, die Vorbereitung für den Himmel haben. Und das ist so eine Art paradiesische Vorstellung, die da beschrieben wird. Und das scheint hier das Naheliegendste zu sein, weil alle anderen Zeugnisse der Bibel reden auch davon, dass es nach dem Tod kein direktes in den Himmel auffahren gibt, sondern erstmal die Aufbewahrung im Totenreich. Und zwar für gläubig wie ungläubig. Und dann wird das allerdings mehr so sein, die Bibel beschreibt das wie ein Schlaf. Das geht im Nu vorbei und plötzlich wachen wir auf und dann sind wir schon beim großen Gericht, dann sind wir schon in der Ewigkeit. Also es ist kein Zustand, wo wir sagen, ah, jetzt müssen wir noch mal ein paar tausend Jahre warten und das könnte dann langweilig werden oder so nicht, sondern es ist wie ein schneller Schlaf, aber es ist noch nicht der Himmel. Und Jesus sagt dann auch, ich werde euch Wohnungen im Himmel bereiten. Scheinbar waren die da noch nicht fertig, sondern die mussten auch noch fertig gemacht werden, ehe sie dann kommen dürfen, ehe sie Wohnungen beziehen dürfen. Also all diese Dinge deuten eher darauf hin, es gibt diese Zwischenphase und wir wissen ja auch erst, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Gräber ihre toten Gebeine freigeben, dann wird eben dann wieder der Leib zusammengefügt mit der Seele und dem Geist. Denn auch im Totenreich ist ja nicht der Mensch leiblich, da ist nur Seele und Geist. Leiblich ist er da in der Weise noch nicht. Dieser Leib, der neue Leib, kommt erst später dazu. Den neuen Leib muss Jesus ja auch erst später bekommen. Er sagt ja eben, ich brauche jetzt noch ein Auferstehungsleib. Mein Leib muss noch verwandelt werden. Das kommt dann scheinbar nachher. Und dieser neue Leib, der hat keinen Schmerzen mehr, der kennt kein Alter mehr, der kennt keine Begrenzungen mehr. Den haben wir aber nicht direkt, wenn wir hier sterben. Ja. Sagen wir, der muss noch verwandelt werden. Da scheint noch so eine Zwischenstufe dabei zu sein. Und von der Verwandlung lesen wir ja auch zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Dann steht dann eben, dass von uns abbrennen wird, wie Heustroh stoppeln und so etwas. Das heißt, irgendwie, da muss sich etwas verändern. Die Katholiken haben ja daraus dann das Fegefeuer gemacht, haben gesagt, da muss dann eben alles Böse erstmal noch wegbrennen. Also auf jeden Fall, da gibt es eine Veränderung. Jesus ist dann ja der Erste, der Erstling der Auferstandene, der Auferstandene, nicht? Nachdem wir das Vorbild nehmen. Aber die große Auferstehung, wenn wir auch Jesus entgegengerückt werden, so wird das ja beschrieben, nicht? Das kommt erst am Ende der Zeit. Ja, also deshalb hier, auch die, die unter der Erde sind, werden ihre Knie beugen. Und dann steht, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie gesagt, es geht hier nicht um Errettung, sondern alle müssen irgendwann eingestehen, selbst die größten Atheisten müssen mal eingestehen, ja, tatsächlich, Gott ist Gott, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Erlöser. Sie werden nicht mehr errettet, das müssen wir uns deutlich vor Augen führen, aber trotzdem müssen sie es eingestehen. Wie meinetwegen derjenige, der vor dem Gericht steht und vom Richter verurteilt wird und dann sagen muss, ja, der Richter hat recht, ich hab's verdient. Aber der muss trotzdem ins Gefängnis. Nur allein, weil ich anerkenne, das Gericht ist gerecht, werde ich deshalb nicht gerettet. Ihr könnt es ja probieren. Nehmen wir mal wieder so hier, ihr seid bei Rot über die Ampel gefahren und dann sagt ihr dem Polizisten, ja, Polizist, Herr Polizist, Sie haben recht. Und jetzt erwarten Sie ihn, jetzt sagt er, jetzt fahr weiter. Tut er auch nicht. Dann sagt er, ja, okay, schön, dass Sie das einsehen, passen Sie das nächste Mal auf, aber hier, es wird gezahlt. Oder es gibt Punkte. Und genauso ist hier auch bei Gott. Alle werden einmal eingestehen müssen, ja, Gott ist Herrscher. Und hier steht ja, Gott ist Kyrios. Das ist ja, Gott ist Herr. Da steht, dass Jesus Christus der Herr sei. Dieser Begriff Herr, der ist im Alten Testament, im Neuen, in der Antike wird er sehr häufig gebraucht. Der kann erstmal bedeuten, ein Gott. Das wird für Gott benutzt. Es ist auch der Titel des Kaisers. Es ist der Titel eines besonderen Gelehrten, wird das manchmal auch mit benutzt. Das war übrigens auch ein Knackpunkt für die ersten Christen. Die wurden verfolgt, weil sie den Kaiser nicht als Kyrios bezeichnen wollten, nicht als unumschränkten Herrscher. Sondern sie haben gesagt, dieser Titel unumschränkter Herrscher über mein Leben, der hat nur Gott. Hat kein Götze, deshalb das hat man auch für Götter benutzt, hat auch der Kaiser nicht in seinem Kult. Und das ist nur bei Jesus. Und das erste Bekenntnis des Christen in der frühen Kirche war, Christus ist Herr. Wenn wir heute immer noch von Herr Jesus reden, dann ist das eigentlich ein Glaubensbekenntnis. Das soll nämlich sagen, Jesus ist Kyrios. Das meint ja gerade nicht Herr Jesus, Herr Müller, Herr Meier, Herr Kotsch, sondern meint Jesus ist unumschränkter Herrscher. Das steckt da eigentlich drin. Aber heutzutage hat sich der Begriff Herr eben bei uns ein bisschen abgeschliffen. Der wird für alles und nichts gebraucht. Deshalb begreifen wir das nicht mehr so ganz. Wir erfassen das nicht mehr so ganz. Aber das steckt hier mit drin, nicht? Dass er der Herr sei. Und hier steht wieder, warum? Nicht, dass er total erhöht ist. Auch hier wieder Zeichen der Demut. Jesus ist Herr zur Ehre Gottes. Also, dass Gott, Jesus erhöht wird, auf den Thron gesetzt wird, ist wieder zur Verherrlichung Gottes. Gott ist so herrlich, so groß, dass er die Demut hier umwandelt und an erste Stelle stellt mit dem, was Jesus geworden ist. Also wieder alles, was passiert, auch im Leben Jesu, zur Ehre Gottes. Wieder diese Zeichen der Demut. Am Anfang die Demut, er erniedrigt sich. Am Ende die Demut, selbst wenn er auf dem Thron sitzt, selbst wenn er Herr ist, tut er das nicht, um sich selbst zu verherrlichen, sondern um auf Gott hinzuweisen, also den Vater hinzuweisen. Also Zeichen vollkommener Demut, und hier machen wir für heute Schluss. Das, was wir jetzt vor Augen gemalt bekommen haben von Paulus, ist das Vorbild Jesu in jedem unserer Lebensbereiche. Wir haben zuerst gesehen, er ist ganzer Gott, er ist ganzer Mensch. Er entäußerte sich, das heißt freiwillig verzichtet er auf diese Dinge und zum Vorbild. Knechtsgestalt heißt, man verfügt nicht über sich selbst, ich bin total Sklave Gottes. Er ist ganz Mensch geworden, so sollen wir uns auch identifizieren mit den Menschen, die wir erreichen wollen, dass wir nicht vorspielen, wir seien besser, wir sollen natürlich besser sein, moralisch klar, aber dass wir jetzt nicht heraushängen lassen, du bist ja viel, viel niedriger auf einer niedrigen Stufe, sondern Gott liebt dich, Gott liebt mich, wir sind da in der Weise auf einer Stufe. Dann dieses Erniedrigen, wir verzichten selbst. Und dann, wir sind gehorsam, wir stellen unseren Willen hinter Gottes Willen zurück. Ja, selbst, dass wir bereit sind, unser Leben einzusetzen. Und wenn du nicht für Gott sterben musst, wie die Märtyrer der frühen Kirche, dann kann es vielleicht sein, dass Gott von dir einfach fordert, dass du ein bisschen Zeit deines Lebens investierst. Nicht mal dein ganzes Leben dich umbringen lässt, sondern sagst, naja, ich will jeden Tag nur 2 Stunden von dir. Könnte Gott ja auch sagen, sehr viel leichter, nicht, als das ganze Leben. Aber hier auch Lebenszeit hingeben. Dann sehen wir als nächstes, wer sich selbst erniedrigt, der wird von Gott erhöht werden. Ein Grundprinzip Gottes für die Gemeinde, für unser Christsein, so auch für Jesus. Er wird erhöht, er bekommt einen besonderen Namen. Ich denke, es ist der Name dieses Erlösers, denn das ist ja natürlich seine Demut. Dann sehen wir, das müssen werden alle Menschen einmal eingestehen, auch die Engel, auch die unsichtbaren Dämonen, und der Teufel wird das einmal eingestehen, wird seine Knie beugen müssen, im Totenreich, die auferstehen, die noch leben, die im Himmel sind. Und dann sehen wir hinter auch alle Zungen, das bedeutet also aus allen Völkern, aus allen Ländern, in jedem Land, da werden Menschen erkennen müssen, dass Jesus Herr ist, Kyrios ist, Herrscher ist. Und das müssen wir für unser Leben, sollten wir schon hier auf der Erde erkennen, und dann hat es Konsequenzen, dass wir uns eben auch demütig dem unterordnen. Ja. Da müssten wir noch ausführlicher darüber reden, aber... Wir müssen da noch darüber reden. Ich glaube, dass es eindeutige Aufforderungen gibt, dass wenn wir zum Beispiel die Früchte des Heiligen Geistes lesen, da steht, Fresser, Säufer, das seid ihr einst gewesen. Und dann sollen wir gekennzeichnet sein vom Heiligen Geist. Das heißt, wir sollen Liebe, Freundlichkeit, Friede, Geduld, Langmut haben. Das will Gott in uns bewirken. Ja, aber dann bin ich ja moralisch besser. Wenn Gott mich verwandelt, werde ich keinen Banküberfall machen, werde ich keinen Ehebruch machen, werde ich nicht lügen. Ja. Ich glaube ganz deutlich schon, wir werden auch noch im Brief darauf zu sprechen können, wenn wir Paulus lesen, also ist meine Überzeugung, ihr müsst hier selbst nachlesen, wir... Zweifellos. Ja, du hast ja vollkommen recht. Das ist aber mehr die Sache, woher kommt meine moralische Veränderung? Aber die moralische Veränderung ist dann natürlich auch da. Ich habe ja kein Wort darüber gesagt, woher die kommt. Beziehungsweise ich habe gesagt, die kommt unter Unterordnung Gottes. Nicht meine Leistung, sondern Gott. Da hast du recht. Aber dass wir hinterher besser sein sollen, ich glaube, das ist eindeutig, ist in allen Paulusbriefen zu finden, immer bei Jesus zu finden. Da sagt er ja sogar am Ende der Zeiten, ihr habt mich gespeist, ihr habt das getan, ihr habt das getan. Die Motivation, das ist ja eine andere Frage. Aber dass Jesus die Werke ganz deutlich betont, dass Paulus die tut, im ersten Johannesbrief, im Jakobusbrief, da steht, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich zeige dir meinen Glauben aus den Werken. Und der Glaube ohne Werke ist tot. All diese Sachen ganz deutlich, also meine ich jetzt, aber vielleicht müssen wir das später nochmal besprechen. Bitte? Ah ja, genau. Ah ja, ich lade euch ja gerne ein.